Als Predigttext für heute habe ich einen Text aus dem Alten Testament, und zwar aus 1. Könige 17, in unserer Lutherbibel auf der Seite 530 im Alten Testament, 530. Wenn Gott das letzte Wort hat, habe ich es überschrieben. Und ich werde den Text während der Predigt lesen, es sind 24 Verse, dann im Zusammenhang erzählen und auch lesen. Wir befinden uns in der Zeit des Königs Ahab. Ahab war König im Nordreich in Israel von 918 bis 897 vor Christus. Ahab war der siebte König seit dem König Salomo, der 58 Jahre zuvor verstorben war. Nach dem Tod vom König Salomo war das Volk der Juden in das Nordreich Israel und das Südreich Juda zerfallen. Warum? Rehabiam, der Sohn Salomos, er hat sein Volk mit Abgaben und harter Arbeit unterdrückt und so hat sich das Volk gespalten. Und so wurde Jerobeam nach Salomo zum König der 10 Stämme Israels im Norden und Rehabiam, der Sohn Salomos, wurde zum König der 2 Stämme Juda und Benjamin mit dem Tempel und mit Jerusalem als Hauptstadt. Weil das Nordreich keinen Tempel hatte, deshalb machte Jerobeam für die 10 Stämme Israels 2 goldene Kälber, die sie anbeten sollten. Wir lesen das in 1. Könige 12, 28 bis 29, dort steht, und der König hielt einen Rat und machte 2 güldene Kälber und sprach zu ihnen, es ist euch zu viel hinauf gen Jerusalem zu gehen. Siehe, da sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägyptenland geführt haben, und setzte eins zu Bethel und das andere tat er gen Dan. Das heißt, das Nordreich Israels fiel von Anfang an in den Götzendienst. Aber Ahab, um dem es heute geht, unter Ahab wurde es nur noch viel schlimmer. So lesen wir in den Versen unmittelbar vor unserem Text für heute, in 1. Könige 16, Vers 29 bis 33, im 38. Jahr Assas des Königs Judas ward Ahab, der Sohn Amris, König über Israel und regierte über Israel zu Samaria 22 Jahre und tat, was dem Herrn übel gefiel, über alle, die vor ihm gewesen waren, also mehr als alle, die vor ihm gewesen waren, und war ihm ein Geringes, dass er wandelte in der Sünde Jerobeams, des Sohns Nebats, und nahm dazu Isebel, die Tochter Etbals, des Königs zu Zidon, zum Weibe, und ging hin und diente Baal und betete ihn an, und richtete Baal einen Altar auf im Hause Baals, dass er ihn baute zu Samaria, und machte einen Hain, dass Ahab mehr tat, den Herrn, den Gott Israels, zu erzürnen, denn alle Könige Israels, die vor ihm gewesen waren. Also Ahab war der Inbegriff der Gottlosigkeit und Bosheit. Er tat mehr als alle Vorfahren, als alle Könige vor ihm, um den Herrn zu erzürnen, um dem Herrn quasi Böses zu erweisen. Er hat den Baalskult eingeführt. Der Baalskult war der Inbegriff sexueller Perversion. Der Tempel wurde zur Prostitution verwendet. Beides spielte eine große Rolle und nahezu alle Ehen in Israel wurden zerstört. Der Baalskult war so eine Art sexuelle Revolution, verbunden mit Menschenopfern und Zauberei. Und so versank das Volk Israel in totaler Gottlosigkeit und Sünde. Der Baalskult hatte die Frau Isebel, Ahabs Frau, mit in die Ehe gebracht. Isebel war die Tochter des heidnischen Königs Etbals aus Sidon, dem Phönizierkönig. Zu Phönizien gehörte der heutige Gaza-Streifen und die Küstenregion überhalb dem Gaza-Streifen im heutigen Israel. Und Ahab heiratete Isebel aus politischen Gründen, um keine Probleme mit seinem Nachbarn zu haben. Mit all den Konsequenzen, die das eben für sein Volk hatte. Denn Isebel war eine Götzendienerin Baals und Ahab gab ihr freie Hand bei der Einführung des Baalskultes in Israel. Alle alten Propheten Gottes wurden von Isebel verfolgt und umgebracht und nur wenige konnten sich in Höhlen verstecken. In 1. Könige 18,4 ist von 100 übrig gebliebenen Propheten des Herrn die Rede. Die Zeit Ahabs war eine Zeit der Verfolgung für alle Menschen, die dem lebendigen Gott dienen wollten. Es war eine Zeit totaler Gottlosigkeit, Gottesverleugnung und Elia hatte den Eindruck, dass er der Einzige war, der noch übrig geblieben war und Gott gedient hat. Das sagt er in 1. Könige 19, Vers 4. Was muss das für eine finstere Zeit gewesen sein, dass du das Gefühl hast, dass du der Einzige bist, der noch dem Herrn nachfolgt. In 1. Könige 19, 18 wird von 7000 Menschen in Israel gesprochen, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben. Aber keiner dieser Leute hat sich öffentlich zu seinem Glauben bekannt. Keiner bekannte sich zum Gott der Bibel. Obwohl nur der Gott der Bibel der Gott ist, dem alle Gewalt ist im Himmel und auf Erden gegeben. Und mitten in diese Finsternis, in diese Gottlosigkeit hinein, hören wir einen Mann Gottes, Elia, der auf die Bühne tritt und das Gericht Gottes ankündigt. Mein erster Punkt, Gott richtet die Gottlosigkeit der Menschen. Ich lese den ersten Vers im 1. Könige 17. Und es sprach Elia, der Tisbiter, aus den Bürgern Gileads zu Ahab. So wahr der Herr, der Gott Israels, lebet, vor dem ich stehe. Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen. Ich sage es denn. Wir erfahren nichts über die Herkunft Elias, keine Erwähnung der Eltern, keine Erwähnung der Abstammung. Wir wissen nur, es ist ein Tisbiter aus den Bürgern Gileads. Das heißt, Elia kam vom Gebirge Gilead, östlich vom Jordan, aus der Stadt Tisbe, die sonst sehr unbekannt war. Ich habe in der Bibel nichts gefunden, noch über diese Stadt. Und Elia hatte den Mut, also ein völlig unbekannter Mann, der plötzlich erscheint, hatte den Mut, im Namen Gottes dem Ahab Gericht zu verkündigen. Wir können eigentlich diesen Mut nicht nachvollziehen. Schließlich hatte Isebel bereits alle Propheten Gottes umgebracht, die sie erwischen konnte. Da war es ihr ein kleines, auch den Elia noch umzubringen. Aber Elia war ein Mann, der so eine enge Beziehung zu Gott hatte, dass er zu Ahab sagte, so wahr der Herr, der Gott Israels lebet, vor dem ich stehe. Das sagt Elia, als er vor Ahab steht, der über sein Leben und Tod entscheiden konnte. Aber Elia wusste, dass Ahab im Vergleich zum allmächtigen Gott nichts zu sagen hatte. Elia wusste, dass die Macht des Königs nur so weit gehen konnte, wie Gott es zulassen konnte. Elia wusste, dass alle Menschen unter der Herrschaft Gottes stehen und dass auch ein Ahab über Nacht tot umfallen konnte, wenn Gott das wollte. Denn verglichen mit dem allmächtigen Gott war Ahab, der mächtige König, ein Nichts. Er war wie das Gras, das heute blüht und morgen vernichtet wird. So lesen wir es im Psalm 92. Ich lese Vers 6 bis 10. Herr, wie sind deine Werke so groß, deine Gedanken sind sehr tief. Ein Törichter glaubt das nicht und ein Narr achtet solches nicht. Die Gottlosen grünen wie das Gras und die Übeltäter blühen alle, bis sie vertilget werden, immer und ewiglich. Aber du, Herr, bist der Höchste und bleibest ewiglich. Denn siehe deine Feinde, Herr, siehe deine Feinde, werden umkommen und alle Übeltäter müssen zerstreut werden. Es ist so wichtig, dass wir wissen, was hier steht. Ach, du Herr bist der Höchste und bleibest ewiglich. Nur unser Herr steht über allen Menschen, über allen Dingen. Und unser Herr hat immer das letzte Wort. Kein Mensch kann tun, was er will. Nur Gott allein entscheidet, was mit einem Menschen geschieht und wann er vor Gott Rechenschaft geben muss. Elia wusste das sehr genau. Er war nur seinem Gott verpflichtet und keinem Menschen. Er stand nur vor Gott, egal wer vor ihm stand. Was Menschen ihm sagten, war für ihn irrelevant. Was für ein Vorbild. Alles großspurige und stolze Reden der Menschen ist lächerlich in den Augen Gottes. Psalm 2, Vers 4 steht, aber der im Himmel wohnet, lachet ihrer und der Herr spottet ihrer. Kein Mensch kann sich in seinem Stolz und Hochmut aus der Verantwortung ziehen. Auch ein König Ahab nicht. Und was verkündigt Elia dem Ahab? Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Elia verkündigt das Gericht Gottes. Elia hatte keine Botschaft der Liebe Gottes für Ahab. Ahab hatte selber einen sehr gottlosen Vater mit Namen Amri. Aber Elia sagte Ahab nicht, ich weiß, du hattest eine schwere Kindheit. Ich weiß, dass dein Vater Amri auch nichts von Gott wissen wollte. Da hast du nie etwas anderes gesehen. Kein Wunder, dass du selber so geworden bist. Aber Gott liebt dich, er möchte dir gerne vergeben. Davon lesen wir hier kein Wort. Stattdessen sagt Elia zu Ahab, ich stehe vor dem allmächtigen Gott und ich komme im Auftrag Gottes und es wird ab sofort nicht mehr regnen, bis ich es sage. Das ist nichts als Gericht. Keine weitere Vorwarnung, keine weitere Ermahnung, keine Erklärung. Warum macht das Gott? Warum verkündet Gott Gericht über die Menschen, die ihn abgelehnt haben? Gott macht das deshalb, weil wir Menschen uns nur im Gericht und nur in der Not von ihm warnen lassen. Jetzt sagen wir vielleicht, das war ja das Alte Testament. Damals war Gott so hart. Heute ist das anders. Aber das stimmt nicht. Paulus sagt in Römer 1,18, denn Gottes Zorn vom Himmel wird offenbart über alles gottlose Wesen und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit aufhalten. Auch Paulus fängt mit dem Gericht Gottes an. Bevor Paulus von Jesus und von unserer Schuld redet, für die Jesus gestorben ist, spricht Paulus von unserer Sünde und Gottlosigkeit. Denn Sünde ist unser größtes Problem. Von Geburt an zerstört uns unsere Sünde. Und es gibt einen gerechten Gott, der kein Auge zudrückt. Gott hasst die Sünde. Und er wird niemals die kleinste Kleinigkeit ungesühnt lassen. Gott muss jede Sünde mit dem ewigen Tod und der Hölle bestrafen. Unsere eigene Gerechtigkeit reicht nicht aus, unsere Sünde wieder gut zu machen. Sie ist wie ein schmutziges Kleid, Jesaja 64, Vers 6. Wir können ohne die Vergebung Jesu niemals in den Himmel kommen. Unsere Sünde bringt uns in die Hölle, egal wie wichtig wir auf dieser Welt gewesen sind. Wenn wir das Evangelium von der Gnade Gottes erzählen und den Menschen sagen, dass Jesus für sie gestorben ist, um unsere Schuld und Sünde bezahlen, dann bringt das nichts, wenn wir nur von der Liebe Gottes erzählen. Denn was ist denn das für eine Liebe, für eine Heuchelei, wenn wir von der Liebe Gottes reden und den Menschen verschweigen, dass sie sonst in die Hölle kommen? Was ist denn das für eine Liebe gegenüber den Menschen, wenn wir ihnen nicht sagen, wo sie enden, wenn sie Jesus nicht annehmen? Ist es nicht so, dass die Tatsache der Hölle und der ewigen Verdammnis und des gerechten Gerichtes Gottes die Größe der Liebe Gottes erst so richtig deutlich macht? Die Liebe Jesus, sie wird erst dann sichtbar, wenn ich verstehe, dass Jesus bereit ist, mir alles zu vergeben, Ich muss nur ihn um Buße, in Buße um Vergebung bitten. Ihn bitten, vergib mir meine Schuld. Nur wer Jesus um Vergebung bittet und ihn als seinen Herrn und Heiland annimmt, dem wird vergeben und der wird gerecht. Aber ohne Buße und ohne Demut geht es nicht. Ohne das Werk Jesu am Kreuz werde ich niemals der Hölle entrinnen können, egal was ich tue. Deshalb sagt Jesus in Johannes 5, 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort höret und glaube dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er wird vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Auch hier redet Jesus vom Gericht und wie wir nicht in das Gericht Gottes kommen. Nur der Glaube an Jesus rettet uns von der ewigen Verdammnis. Ohne Jesus gibt es keine Erlösung, es gibt keine Errettung. Ohne Jesus gibt es nur Hölle und ewiges Leiden, das nie aufhört. Kommen wir zurück zu 1. Könige 17. Warum verkündigt Elia dem Ahab Gericht? Er macht das deshalb, dass Ahab die Chance nutzt, umzukehren und Buße zu tun. Wie oft lesen wir es in der Bibel, dass Gott die Menschen warnt? Der Herr warnt uns immer vor seinem Gericht, bevor er uns verdammt und vernichtet. Umso wichtiger ist es, dass wir die Warnung hören und sie ernst nehmen. Erinnern wir uns an Jona, der in Ninive gepredigt hat. Ich lese Jona 3, Vers 4 bis 5. Und da Jona anfing, hineinzugehen, eine Tagereise weit in die Stadt, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute zu Ninive an Gott und ließen predigen, man sollte fasten und zogen Säcke an, beide groß und klein. Die Leute in Ninive, sie ließen sich warnen und sie haben Buße getan. Aber vor der Buße hat Jona Gericht angekündigt. Das ist bei Gott immer so. Warum? Eine andere Sprache verstehen wir Menschen nicht. Ninive hat sich warnen lassen, aber die meisten Menschen lassen sich nicht warnen. Als Lot den Leuten von Sodom den Untergang wegen ihrer Sünde angekündigt hat, da lesen wir in 1. Mose 19, Vers 14, am Ende von diesem Vers, er sagt, machet euch auf und geht aus diesem Ort, denn der Herr wird diese Stadt verderben. Und dann steht, aber es war ihnen lächerlich. Wie oft lachen die Menschen über die ernste Botschaft der Bibel? Sie verstehen gar nicht, wie schrecklich und mächtig der allmächtige Gott ist. Aber wir können sicher sein, Gott wird bei keinem einzigen Menschen ein Auge zudrücken. Wir wissen das doch. Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sei, das wird er ernten. Und ohne Vergebung Jesu kommen wir ganz sicher in die Hölle. Daran besteht kein Zweifel. Aber das müssen wir den Menschen doch sagen. Wie können wir so feige sein, dass wir ihnen das vorenthalten? Wir wollen doch, dass Menschen umkehren zu Jesus, dass sie Buße tun und Jesus annehmen und Vergebung erhalten und ewiges Leben bekommen. Unser Herr will, dass wir das Evangelium von der Gnade Gottes so weitergeben, dass die Menschen verstehen, warum es geht, wie ernst die Botschaft ist. Und das geht nie ohne das Gericht, nie ohne zu wissen, welche Folgen es hat, wenn ich diese Botschaft ablehne. Und die Frage ist, warum sagen wir das nicht? Warum sagen wir nicht, wie ernst die Situation ist, in der sich die Menschen befinden? Das ist doch die wichtigste Botschaft überhaupt, die die Menschen hören müssen. Ist uns das bewusst? Vielen Menschen ist diese Botschaft lächerlich, wie damals in Sodom. Aber wir wissen leider, allen wird das Lachen vergehen. Leider ist es so, wir haben keine andere Botschaft. Es geht um Himmel oder Hölle, es geht um gerettet oder verloren sein. Mein zweiter Punkt, Gott versorgt seine Kinder im Gericht. Wir haben in 1. Könige 17, Vers 1 gelesen, dass Elia eine große Dürre angekündigt hat. Es hat nicht mehr geregnet. Menschen und Tiere litten furchtbar unter diesem Gericht Gottes. Und Elia litt natürlich auch unter diesem Gericht. Auch für Elia hat es nicht mehr geregnet. Auch wir leiden unter der Gottlosigkeit der Menschen um uns herum. Auch wir sehen, wie schlecht es den Menschen ohne Jesus geht. Sie haben, das Schlimmste ist, sie haben keine Vergebung. Was machst du denn mit deiner Schuld, wenn du keine Vergebung hast? Was machst du denn damit? Rennst zum Psychologen oder sonst irgendwo hin? Das hilft dir nicht. Sie haben keine Hoffnung. Das ist furchtbar. Sie versuchen alles im Leben, um einen Sinn zu finden, aber sie finden ihn nicht. Es schmerzt so sehr, Menschen zu sehen, die nicht mehr nach Gott fragen, obwohl unser Herr Jesus der Einzige ist, der sich von der Sünde und Schuld befreien kann und sie wieder atmen lässt. Umso wichtiger ist die Botschaft, die wir haben. Nur Jesus kann den Menschen helfen. Und auch für uns ist es wichtig, dass wir in der geistlichen Dürre bei unserem Herrn bleiben, in seinem Wort, im Gebet. Und es wird immer wichtiger, dass wir als Gemeinde Jesu zusammenstehen, uns gegenseitig ermutigen. Wir brauchen einander. Wir brauchen die Gemeinschaft mit Jesus im Zentrum. Hören wir, wie es Elia in der Dürre gegangen ist. Ich lese Vers 2 bis 6. 1. Könige 17, 2 bis 6. Und das Wort des Herrn kam zu ihm und sprach, geh weg von hinnen und wende dich gegen morgen und verbirg dich am Bach Grit, der gegen den Jordan fließt, und sollst vom Bach trinken. Und ich habe den Raben geboten, dass sie dich da selbst sollen versorgen. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und ging weg und setzte sich am Bach Grit, der gegen den Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends und der Trank des Bachs. Der Herr sagt, Elia, geh zum Bach Grit. Es wird auch für dich nicht mehr regnen. Dort hat es noch Wasser. Und die Raben werden dich versorgen. Und Elia, er geht zum Bach Grit, er trinkt Wasser und immer wieder kommen die Raben und bringen Nahrung. Den ganzen Tag sitzt Elia dort, sonst tat er nichts. Er freute sich, dass der Herr ihn versorgt, obwohl um ihn herum die Not so groß war. Auch wir können in der geistlichen Dürre, in der wir gerade leben, sicher sein, dass der Herr uns versorgt. Unser Bach Grit ist die Gemeinde Jesu. Unser Bach Grit ist die Gemeinschaft der Heiligen. Dort gibt es geistliche Nahrung, die wir dringend brauchen. Sonst verhungern und verdursten wir geistlich. Die Raben geben uns feste Speise. Das sind die Verkündiger des Wortes Gottes. Es ist so wichtig, dass wir uns gegenseitig ermutigen und unablässig füreinander beten. Ohne den Bach Grit und ohne die Raben verhungern und verdursten wir, wie die Menschen um uns herum, die unter dieser geistlichen Dürre leiden. Deshalb versäumen wir die Versammlungen und die Gebetsstunden nicht. Es ist so wichtig, dass wir zusammenstehen und dass wir die Waffen nutzen, die uns der Herr gegeben hat. So viele Christen jammern und klagen. Sie glauben, sie brauchen den Bach Grit nicht. Sie leiden unter den vielen Problemen, die sie haben. Aber solange sie nicht am Bach Grit sind, brauchen sie sich nicht wundern, dass ihnen schlecht geht. Unser Herr will, dass wir die Speise, die er uns geben möchte, auch annehmen und nicht woanders suchen. Solange wir nicht am Bach Grit bleiben, sind wir in der Dürre uns selber überlassen. Kein Wunder, dass es uns so schlecht geht. Wir sind selber schuld, dass wir das Angebot Jesu geringschätzen und immer nur selber am Kämpfen sind. Es gibt eben keine Alternative zum Bachkrit. Es gibt keine Alternative zur geistlichen Versorgung der Kinder Gottes in der Gemeinde Jesu. So hat das Gott gewollt. Das war doch nicht unsere Idee. Kein Internet und keine Hausandacht können das ersetzen. Gemeinde Jesu ist die Braut Christi. So versorgt Jesus seine Kinder. So hat er sich das gedacht, inmitten großer geistlicher Dürre. Deshalb gehe in deine Gemeinde. Anders findest du keine geistliche Nahrung. So hat es unser Herr gewollt. Ich habe mir noch die Frage gestellt, warum Gott den Elia an den Bachkrit gesetzt hat, ohne ihm eine Aufgabe zu geben. Sicher hatte Elia täglich Gemeinschaft mit seinem Gott. Aber für sein Volk konnte er nichts mehr tun. Jetzt musste die Dürre und die Not die Menschen demütigen und in die Knie zwingen. Elia hat sicher täglich für sein Volk gebetet. Aber das Wesentliche tat Gott mit seinem Gericht im Leben der Menschen. Mit dem Leben der Menschen, die sich gegen ihn aufgelehnt haben. So ist das bis heute. Nur Dürre und Not sorgt für bußfertige Herzen. Das ist auch bei uns Christen so. Nur Dürre und Not bringen Menschen zu Jesus. Das gilt für uns alle. Und unser Herr hat viel Zeit. Er hat einen langen Atem. Er kann dich Jahre in der Dürre sitzen lassen, aushungern lassen, bis du endlich verstehst, dass nur Jesus deine Sehnsucht nach Leben stillen kann. Nur Jesus kann dir vergeben. Nur Jesus kann dir helfen und sonst niemand. Machen wir weiter in unserer Geschichte. 1. Könige 17, 7. Es geschah nach etlichen Tagen, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Lande. Damit musste Elia natürlich rechnen. Was hat er sich wohl gedacht, als jeder Tag das Wasser weniger wurde? Vielleicht ist er nervös geworden, wir wissen es nicht. Aber genau zum richtigen Zeitpunkt kommt der Herr mit einer neuen Lösung daher. Wir kennen das aus unserem eigenen Leben. Wir merken, dass es so nicht mehr weitergeht. Aber wir können unserem Herrn vertrauen. Unser Vater im Himmel ist immer völlig entspannt. Er hat uns seine Versorgung versprochen. Unser Herr hat immer eine Lösung. Er lässt seine Kinder nie im Stich. Das ist ganz sicher. Vertraue ihm, mach dir keine Sorgen. Blicke auf Jesus. Weißt du eigentlich, wie groß dein Gott ist? Wer dein Gott ist? Warum machst du dir Sorgen? Um dein Geld, um deinen Job, um deine Gesundheit. Jesus ist bei dir. Er steht immer zu seinen Kindern. Und mein dritter Punkt, Gott wirkt inmitten vollkommener Hoffnungslosigkeit. 1. Könige 17, 8 bis 9, da kam das Wort des Herrn zu ihm und sprach, mache dich auf und gehe gen Zarpat, welche bei Zidon liegt. Und bleibe da selbst, denn ich habe da selbst einer Witwe geboten, dass ich dich versorge. Zuerst, da ist der gleiche Wortlaut, hat der Herr den Raben geboten, Elia zu versorgen. Und jetzt hat der Herr der Witwe geboten, sie zu versorgen. Immer hatte der Herr eine Lösung für die Not seines Knechtes Elia. Das ist auch bei dir so. Du bist doch sein Kind. Vertraue ihm. Vers 10, und er machte sich auf und ging in Zarpat. Und da er kam an die Tür der Stadt, siehe, da war eine Witwe und las Holz auf. Und er rief ihr und sprach, hole mir ein wenig Wasser im Gefäße, dass ich trinke. Was für ein verrückter Vorschlag von Gott. Elia soll in ein fremdes Land gehen, zu einer Witwe, die keinen Mann hatte, der sie versorgte. Witwen waren zu dieser Zeit mittellos. Sie waren auf die Hilfe anderer angewiesen. Und jetzt sollte Elia zu so einer Frau gehen. Wie sollte das denn zugehen? Aber Elia stellt keine dummen Fragen. Elia wusste, die Wege des Herrn sind immer die besten für uns. Und was trifft Elia an, als er der Witwe begegnet? Komplette Mittellosigkeit und Hoffnungslosigkeit. Vers 11 bis 12, da sie aber hinging zu holen, rief er ihr und sprach, bringe mir auch einen Bissen Brot mit. Sie sprach, so wahr der Herr, dein Gott lebet, ich habe nichts Gebackenes, ohne eine Handvoll Mehl im Kad und ein wenig Öl im Kruge. Und siehe, ich habe ein Holz oder zwei aufgelesen und gehe hinein und will mir und meinem Sohn zurichten, dass wir essen und sterben. Was muss Elia wohl gedacht haben, als er das gehört hat? Der Herr hat doch gesagt, dass eine Witwe ihn versorgen soll. Wie sollte das denn zugehen? Das war doch gar nicht möglich. Hatte sich Gott geirrt? Hat Gott etwas übersehen? War Elia überhaupt in der richtigen Stadt? War das die richtige Witwe? Das kam doch alles sicher ihm in den Sinn und er verstand das nicht. Ist das nicht oft auch so in unserem Leben? Da will der Herr etwas von dir und du hast keine Ahnung, wie das gehen soll. Du sagst, das kann nie funktionieren. Dann sei dir bewusst, dass der Herr deinen Glauben und dein Vertrauen prüft. Denn der Herr, was will er? Nicht sehen und doch glauben. Unser Herr will, dass wir uns mehr auf ihn verlassen als auf unseren Verstand. Und deshalb schickt er uns ganz bewusst in solche Situationen. Das Einzige, was Elia hatte, war das Wort des Herrn. So wie wir die Bibel haben. Der Herr hatte ihm gesagt, dass eine Witwe ihn versorgen wird. Aber die Realität sah komplett anders aus. Worauf vertraust du, wenn der Herr etwas in seinem Wort verlangt, aber deine Realität sieht vollkommen anders aus? Was machst du dann? Lässt du dich von der Realität eines Lebens beeinflussen oder vertraust du dem Wort des Herrn? Jeder Christ, der Jesus nachfolgen will, wird in solche Situationen kommen. Der Herr will wissen, ob du ihm und seinem Wort mehr vertraust, als der Realität, in der du bist. Nur so kannst du im Glauben wachsen. Der Herr fordert von uns Glaubensschritte, die wir im Vertrauen auf sein Wort machen. Er will, dass wir seine Größe und Hilfe erfahren, entgegen unserem Verstand. Denn unser Herr ist der allmächtige Gott. Er hat unbegrenzte Möglichkeiten. Und er will, dass wir ihn in seiner Größe erfahren, indem wir seinem Wort blind vertrauen. Glaubst du, dass Gott Gebete erhört? Glaubst du das? Wenn ja, warum betest du dann nicht? Warum nutzt du nicht das gemeinsame Gebet jeden Montag, wenn wir uns treffen, auf das Gott eine besondere Verheißung gelegt hat? Glauben wir Gott nicht? Schätzen wir die Waffe des Gebetes gering, das uns Gottes Wort befohlen hat? Sonst würden wir es doch ernst nehmen. Das hat doch nur mit Unglauben, mit Stolz und Hochmut oder was auch immer zu tun. Wir werden am Ende unseres Lebens alle bereuen, dass wir nicht alles auf die Karte Jesus gesetzt haben. Es gibt so viel mehr, das uns Jesus geben möchte, wenn wir ihm endlich gehorsam wären. 1. Könige 17, 13 bis 14, Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht, geh hin und mache es, wie du es gesagt hast. Und dann sagt er, doch mache mir am ersten ein kleines Gebackenes davon und bringe mir's heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch machen. Denn also spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Kad soll nicht verzehrt werden und im Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, da der Herr regnen lassen wird auf Erden. Was ist das für ein Glaube, für eine Verheißung, die Elia hier von sich gibt? Aber Elia hatte sich für die Wahrheit des Wortes Gottes entschieden. Er wusste, Gott wird diese Witwe versorgen. Also konnte sie gar nicht sterben. Das war unmöglich. Natürlich wusste Elia, dass das nicht realistisch war. Aber es war göttlich. Es war das, was Gott versprochen hatte. Und darauf hatte er sich verlassen. Das ist die große Frage für uns Christen. Schauen wir auf die Umstände unseres Lebens oder verlassen wir uns auf das Wort des Herrn? Hören wir, was die Witwe macht, als Elia sie auffordert, ihm zuerst etwas zu essen zu bringen. Vers 15, sie ging hin und machte, wie Elia gesagt hatte, und er aß und sie auch und ihr Haus eine Zeit lang. Das Mehl im Kad ward nicht verzehret und im Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte durch Elia. Überlegen wir den unglaublichen Segen, den die Witwe erfahren hat, weil sie Gott gehorsam war. Inmitten der Hungersnot hat sie täglich Brot gebacken. Immer genug Mehl und Öl. Was für ein Segen! Was für ein Segen, den Gott uns gerne geben möchte, wenn wir ihm endlich vertrauen würden. Die Frau war sicher überglücklich. Was war das für ein Jackpot für sie? Aber dann passiert Folgendes. Vers 17. Und nach diesen Geschichten war des Weibes seiner Hauswirtin Sohn krank. Und seine Krankheit war so sehr hart, dass kein Odem mehr in ihm blieb. Also kein Atem mehr in ihm blieb, er war tot. Was soll das jetzt? Gerade noch das Wunder von genug Mehl und Öl und jetzt stirbt ihr Sohn. Was ist denn hier los? Das macht doch keinen Sinn. Kennst du das auch als Christ? Da bist du voll im Segen und plötzlich kommt eine absolute Katastrophe über dich. Heute bist du voller Freude über Jesus und morgen bist du in der Depression. Vollkommen niedergeschlagen. Jeder Christ kennt das. Dann musst du lernen, vollkommen weiter auf Gott zu vertrauen. Denn es kommt doch nicht auf dich an. Alles, was passiert, tut der Herr. Warte auf ihn. Auf ihn kannst du dich verlassen, egal was kommt. Er macht alles sehr gut. Aber im Augenblick des Todes von ihrem einzigen Sohn war es wirklich furchtbar, was der Witwe passiert ist. Und sie sagt in Vers 18, und sie sprach zu Elia, was habe ich mit dir zu schaffen, du Mann Gottes? Du bist zu mir hereinkommen, dass meiner Missetat gedacht und mein Sohn getötet würde. Anfänglich hat die Witwe die Gegenwart von Elia als Segen empfunden. Aber im Angesicht der Not wurde ihr bewusst, wie sündig sie war. Sie erkannte ihren Unglauben und ihre eigene Gottlosigkeit. Der Segen von genug Mehl und Öl hatte nicht dazu geführt, dass die Witwe ihre Sünde erkannte. Dazu musste erst eine große Not über sie kommen. Erst der Tod ihres Sohnes zeigte ihr ihre Sünde. Und du fragst dich manchmal, warum es Leid in deinem Leben braucht. Damit du endlich verstehst, dass du ein elender Sünder bist. Im Segen sehen wir unsere Sünde nicht. Das passiert nur, wenn wir vollkommen am Boden liegen. Unser Herr lässt Leid in unserem Leben zu, damit wir erkennen, wo unsere Baustellen sind, unsere Probleme. Wir kennen uns ja selber nicht. Wir sind viel zu arrogant, um unsere Sünde erkennen zu können. Aber Jesus, wenn du sein Kind bist, er hat Mittel und Wege genug, um dich zu demütigen. Und das tut er auch mit allen seinen Kindern. Schau dich an, schau auch mich an, ich schaue mich selber an. Seit ich mit Jesus lebe, werden mir furchtbare Dinge bewusst. Unglaublicher Stolz, Hochmut, Heuchelei, Lieblosigkeit. Das ist bei uns allen so. Aber das kann Jesus nicht gebrauchen. Und das kann uns Jesus nur durch Not und Leid austreiben. Das tut weh. Aber lassen wir es zu, dass der Herr uns demütigt. Es wird uns zum Segen werden. Nur Jesus soll bei dir noch Platz haben, so will das unser Herr. Alles andere muss weg. Jesus muss unser sündiges Leben ausmisten. Lesen wir die letzten Verse noch in 1. Könige 17. Er sprach zu ihr, gib mir deinen Sohn her, den Totensohn. Und er sprach, und er nahm ihn von ihrem Schoß und ging hinauf auf den Saal, da er wohnete, und legte ihn auf sein Bett und rief den Herrn an und sprach, Herr mein Gott, hast du auch der Witwe, bei der ich ein Gast bin, so übel getan, dass du ihren Sohn tötest? Und er maß sich über dem Kinde dreimal, also er legte sich auf das Kind dreimal und rief den Herrn an und sprach, Herr mein Gott, lass die Seele dieses Kindes wieder zu ihm kommen. Und der Herr erhörete die Stimme Elias und die Seele des Kindes kam wieder zu ihm und ward lebendig. Und Elia nahm das Kind und brachte es hinab vom Saal ins Haus und gab es seiner Mutter und sprach, siehe da, dein Sohn lebet. Und Vers 24, und das Weib sprach zu Elia, nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und das Herrn Wort in deinem Munde ist Wahrheit. Für diese Erkenntnis brauchte es den Tod ihres Sohnes und danach die Hilfe Gottes. Mit genug Mehl und Öl in der Hungersnot erkannte die Witwe das nicht. Wir brauchen Not und Leid und dann die Hilfe Gottes, um zu erkennen, wer Gott wirklich ist. Nur dann erkennen wir, dass wir seinem Wort zu 100% vertrauen können. Dass das, was er sagt, nichts als die Wahrheit ist. Es war am Ende eine große Gnade, dass der Sohn der Witwe gestorben war. Sonst hätte die Witwe Gott nie verstanden. Es ist immer Gottes Liebe, Gottes Gnade, dass wir durch manche Not gehen. Deshalb lernen wir, unserem Gott zu vertrauen, egal was kommt. Denn sein Wort lügt nie. Alles, was er versprochen hat, wird in Erfüllung gehen. In seinem Mund, im Munde Gottes, steht hier, ist nichts als Wahrheit. Also nehmen wir das Wort Gottes auch so, wie es dasteht. Biegen wir es nicht krumm. Unser Herr sagt uns immer die Wahrheit und sein Wort ist Wahrheit und Leben für uns. In Jesu Namen. Amen. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diese tolle Geschichte aus dem Alten Testament, die tatsächlich passiert ist. Du stehst zu deinen Kindern. Inmitten großer Not und Schwierigkeit bist du immer an unserer Seite, Herr. Schenk, dass wir das nie vergessen. und schenk, dass wir in jeder Not und Schwierigkeit uns fragen, was du uns damit sagen möchtest, Herr. Herr, wir sind so kaputt von der Sünde, Herr. Du kennst unseren Stolz und Hochmut. Vergib uns, treib uns das aus und gib, dass wir endlich dir vertrauen und dir den ersten Platz geben und uns ganz dir hingeben, Herr Jesus. In Jesu Namen. Amen.